Zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammlokal mit Patrick und André.
Dinge tun, die uns wirklich im Leben ein Stückchen weiterbringen. Das ist eine Sache, André, über die wir beide uns schon öfter unterhalten haben und über die wir uns heute in dieser Folge austauschen wollen. Erstmal, ja, guten Morgen an dich und deine Vögelchen.
Wunderschönen guten Morgen hier aus dem Tonstudio. Ja, der Frühling, der kommt jetzt hier langsam wirklich an, weil ich sitze wie immer auf meinem Feld und ich sehe gerade neben mir auf dem Grashalm, der so ein bisschen wackelt, 3 Käfer, die sich gegenseitig beglücken. Also wunderbar, tolle Atmosphäre und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.
Die Frühlingsgefühle sind einfach zu hören und für dich auch zu sehen. Ich habe gestern übrigens beim Spazierengehen einen Hühnerwagen gesehen, aber ich bin das erste Mal ganz nah an einem vorbeigelaufen. Du kennst doch diese Hühnerwägen, diese Riesenteile, die du irgendwo aufs Feld fährst. Da machst du es auf und dann rennen dann rennen dann so 20 Millionen Hühner außen rum. Es ist, wenn du das aus 5 Metern Entfernung anschaust, ist das ein absolutes Schauspiel. Also ich habe das mega genossen. Hammergeil. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das bringt einem so eine gewisse innere Ruhe. Ja, so viel zu meinen Hobbys.
So viel zum Thema. Bringt dich wirklich weiter.
Bringt dich wirklich weiter, ja. Was heißt denn wirklich weiterbringen eigentlich für uns? Wir haben, glaube ich, gesagt, dass wir beide seit einiger Zeit das Format Gedanken tanken anschauen, konsumieren. Sprich, das Format, bei dem viele Menschen aus dem deutschsprachigen Raum Keynotes halten. Gute Speaker, Trainer, Lebenskünstler, wie auch immer.
Unternehmer.
Und das Ganze kannst du dir auch auf YouTube anschauen oder auch bei Spotify anhören. Und das Tolle daran ist, dass Gedankentanken sich zur Aufgabe gemacht hat, zu sagen, das bringt dich weiter. Und ich glaube, wenn man sich weiterbringen möchte, muss man schon ein bisschen was dafür tun, ne? Vielleicht auch mal was Verrücktes tun. Und die Frage ist, warum sollte ich denn eigentlich genau was Verrücktes tun, um mich weiterzubringen?
Also ich glaube, jeder hat schon mal den Begriff Komfortzone gehört. Und dass man seine Komfortzone verlassen sollte. Vielleicht mal vorweg zum Aufbau noch von der Folge. Also wir werden euch nachher noch unsere persönlichen Top-3-Erlebnisse sozusagen mal schildern, die wir wirklich erlebt haben, wo wir unsere Komfortzone verlassen haben und was das in uns bewirkt hat. Aber was heißt es eigentlich, Komfortzone? Also eigentlich, wenn man sich in seiner Komfortzone befindet, ist die geprägt von Bequemlichkeit, von Risikofreiheit. Man hat keine Angst, man fühlt sich einfach wohl. Ja. Und man hat genug Zugang zu Liebe, zu Essen und alles ist wunderbar. Ja. Aber man sollte ab und zu mal seine Komfortzone verlassen, um eben zu wachsen, persönlich zu wachsen, auch um seine Fähigkeiten auszubauen, ja, und Dinge zu tun, die dich eben wirklich weiterbringen. Ja. Und das Ganze, also viele Leute, mit denen ich über sowas spreche, die sagen dann immer, ey, ganz ehrlich, komm mal du in meine Situation, geh morgens um 6 Uhr arbeiten, komm nach Hause, hab Kinder und Familie, leck mich doch am Arsch, Alter, mit Komfortzone. Ich bin am Maximum, ja. Und das Ganze hat, wie man da in der Situation auch sieht, auch Grenzen. Ja? Also man kann unter bestimmten Voraussetzungen natürlich seine Komfortzone verlassen. Und man braucht gewisse soziale Stabilität, braucht ein stabiles Umfeld, man braucht politische Stabilität, selbstverständlich. Und man braucht auch finanzielle Stabilität, die uns erlauben, dann tatsächlich aus der Komfortzone rauszugehen. Und wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann wird unsere Komfortzone natürlich kleiner. Und ja, Patrick, es gibt eigentlich eine ganz tolle, wie soll ich sagen, Pyramide, die das Ganze schön zusammenfasst.
Mhm. Ja, das ist die Maslow'sche Pyramide, benannt nach Abraham Maslow, der vor einigen Jahrzehnten sagte, dass die Bedürfnisse hierarchisch angeordnet sind. Und du kannst, und er hat das grafisch dargestellt in Form einer Pyramide letzten Endes und gesagt, dass wir von unten nach oben blicken müssen in dieser Pyramide und dass wir immer erst diese Bedürfnisse der einen Ebene unten erreicht haben müssen komplett und gestillt haben müssen, damit wir uns mit der nächsten Ebene auseinandersetzen können. Und die unterste Ebene ist die physiologische Ebene, also die physiologischen Bedürfnisse. Und ja, da geht es um Themen wie zum Beispiel Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Also wirklich die ganz, ganz wichtigen, wesentlichen, grundsätzlichen Bedürfnisse. Und ich denke mal, dass wir in unserer Gesellschaft in Deutschland das weitestgehend sehr, sehr gut abgedeckt haben. Auch das nächste, die nächste Ebene, die Sicherheitsbedürfnisse haben wir, denke ich mal, weitestgehend abgedeckt. Uns geht's gut, wir sind sicher, wir können auf die Straße gehen, ohne dass wir immer überfallen werden. Wir leben in Frieden, ist alles gut. Ja, genau, und dann kommen die nächsten drei Elemente, soziale Bedürfnisse, danach Individualbedürfnisse und danach die Selbstverwirklichung. Und soziale Bedürfnisse ist, denke ich mal, so eine Sache, ne? Also wir wollen eben soziale Beziehungen, wir wollen diese wirklich gut erhalten, das sind Familie, Freundschaften, Gruppenzugehörigkeit und so weiter. Aber das ist schon sehr, sehr, ich sag mal, sehr weit ausgeprägt bei uns, trotz alledem, denke ich. Und jetzt kommt das Nächste, die Individualbedürfnisse. Das heißt Vertrauen, Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit und Unabhängigkeit. Ja, da sind wir, denke ich mal, schon dran, dass wir uns mental, aber auch körperlich irgendwie stärken, Erfolg haben. Und genau diesen Bereich, genauso wie in dem nächsten Bereich der Selbstverwirklichung, in diesen beiden Elementen da, in dieser Sphäre, bewegen wir uns im weitesten Sinne, wenn Andrea und ich über das Thema, ja, uns wirklich weiterbringen sprechen.
Also das Ganze hat so ein bisschen den Eindruck, dass es so aufeinander aufbaut. Also erst wenn das eine erledigt ist, beziehungsweise das eine Bedürfnis befriedigt ist, kann ich das nächste haben und so weiter. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass das nicht zwingend aufeinander aufbaut, sondern dass das auch so ein bisschen ja zwischen den Ebenen greift. Also man kann ganz schnell zufrieden sein und genug zu essen haben und so weiter und dann wirklich da ankommen, wo man sagt, okay, ich baue jetzt meine Komfortzone aus, aber dann bröckelt es an irgendeinem Ende und die ganze Pyramide sozusagen fällt in sich wieder zusammen. Ja, Patrick, wir wollen es heute, glaube ich, inhaltlich gar nicht so weit aufblustern, das Thema, sondern wir wollen einfach mal euch was Persönliches mitgeben, wie wir das Ganze anhand von Beispielen schon mal erlebt haben und wo wir sagen, ohne jetzt auch das zu bewerten, wie wir in der jeweiligen Situation, in dem wir etwas getan haben, wie wir unsere Komfortzone verlassen haben und was es in uns bewirkt hat. Mhm. Weiß nicht, möchtest du anfangen mit deiner, mach jeder drei Stück? Top 3 wie immer.
Ich habe die
Meerschweinchen Top 3.
Ich habe rein zufälligerweise genau drei Stück vorbereitet. Also, pass auf. Nummer 1 ist bei mir das Fasten. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit.
Vor 3 Tagen.
Es sind mittlerweile 4 Tage her, in dem ich das beendet hatte, ja. Ja, ich hab 3 Tage Fasten gemacht. Das hieß, wir hatten einen Feiertag am Freitag und dann habe ich gesagt, gut, von Donnerstagabend an bis Sonntagabend gibt es nur Wasser und ansonsten ein bisschen Gemüsebrühe, Kaffee und Tee, schwarz, blank, pur. Und das war's. War interessant. Das war eine schöne Herausforderung für mich. Und ja, das also ich fand es ganz cool. Ich mache viel Intervallfasten, von daher hat mein Körper, denke ich mal, auch deswegen sehr, sehr gut mitgespielt bei der Sache. Ja, ich weiß nicht, wie es bei anderen dann ist. Aber Fasten kann ich jedem empfehlen. Und zu
aber wieso drei bringt Tage es dich
zu fasten ist an sich auch nicht so schwierig.
Sorry, wieso bringt es dich jetzt genau weiter? Also was bringt Fasten? Wo bringt dich das weiter?
Zum einen habe ich gemerkt, dass auch in unserem Bekanntenkreis Leute sehr, sehr kritisch dem Ganzen gegenüberstanden, weil sie sagten, das geht doch nicht und du musst doch so und so viel essen und so weiter. Und zum anderen habe ich gemerkt, dass mein Essensbedürfnis auch seitdem in den letzten Tagen nicht wie beim Jojo-Effekt total hochgeschnellt ist wieder, sondern das hat sich irgendwie auf einer ganz anderen Ebene eingependelt. Und ich merke, auch wenn es nur 3 Tage waren, dass ich bei mir im Bereich Bewusstsein für das Ernähren, aber auch für das Ernähren in gewissen Zeitphasen, dass sich das gerade sehr, sehr gesund einpendelt. Und in Bezug zum Thema Ernährung, also dass sich mein Bezug zum Thema Ernährung da geändert hat. Ein bisschen.
Ich finde es geil, würde das nächste Woche auch unbedingt mal ausprobieren. Dann passt es mir auch gut rein, glaube ich. Weil ja, für sowas muss man sich natürlich, das muss man natürlich einplanen. Ich glaube, so spontan sagen, okay, ich esse jetzt 3 Tage nicht mehr, das geht, glaube ich, nicht. Ich finde es mega geil und ich glaube auch, dass man wirklich viel über seinen Körper auch lernen kann dadurch.
Ganz wichtig dazu noch als letzter Punkt, man muss sich wirklich auch ein ruhiges Umfeld schaffen. Ja, also viel spazieren gehen, viel entspannen ist okay. Am besten keine stressigen Sachen machen und auch nicht auf Arbeit gehen, sondern wirklich entspannen und dem Körper die Ruhe geben, die er dann auch braucht. So, aber so viel zum Thema, kurz und knapp aufgelistet. Das war mein erster Punkt.
Fast. Okay.
Du bist dran.
Was ich euch jetzt sage, ist was sehr Persönliches, wie ich finde. Es geht eigentlich um sogar eine Sache, beziehungsweise um mehrere kleine Aktionen, die mich zu einem frühen Scheidepunkt in meinem Leben weitergebracht haben. Und zwar bin ich früher, ich war echt richtig schlecht in der Schule, Mann. Und bis ich in die 10. Klasse kam und dann bin ich sitzen geblieben. Und habt einfach gemerkt, hey, so kann es nicht weitergehen. So mit der Einstellung bekommt man keinen Beruf. Es nützt einfach nichts. Es ist einfach geprägt von Faulheit und jugendlichem Rebell und so weiter. Also so bringt es sich nicht weiter. Und ich habe gesagt, okay, ich weiß jetzt schon einige Monate vor Ende des Schuljahres, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird. Und habe das dann ganz bewusst gegen die Wand gefahren, sozusagen das Schuljahr. Und habe mir dann geschworen, ey, im nächsten Schuljahr, da gibt es keine Rücksicht auf Verluste, da gibst du Gas, weil im Endeffekt, ja, wenn es da nicht klappt, dann war es das halt eben. Und ich habe dann gesagt, okay, erste Schultag, es geht los, es wurde ein Klassensprecher gewählt, ich habe mich dann direkt aufstellen lassen und es hat geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verlasse jetzt meine Komfortzone weiterhin, indem ich einfach sage, ich hole verdammt nochmal jeden Tag die Scheiße nach in der Schule, die ich die ganzen Jahre verpasst habe und habe mich wirklich montags bis freitags hingesetzt, ohne einmal Freunde zu treffen und habe die ganze Sache wirklich nachgeholt und habe gesagt, ey, egal was kommt, ich muss das jetzt durchziehen und es hat echt gut geklappt und ich glaube, das hat grundsätzlich meine Einstellung zum ganzen Leben am allermeisten beeinflusst und klar, damals als kleiner 15-Jähriger, da war das noch nicht die Sache, die wirklich extrem viel in der Welt beeinflusst hat, aber für mich, für mein kleines Leben, das damals noch war, war das wirklich eine krasse Sache, wo ich sage, hey, da bin ich extrem weit aus meiner Komfortzone rausgegangen.
Es gibt viele Menschen, auch also es gibt einige Menschen, die ich von diesen vielen Menschen kenne, die mal sitzen geblieben sind und die dann ja komplett alle, also sich wirklich komplett haben gehen lassen. Die sind dann auch teilweise bei uns von der einen Schule auf die nächste runtergewandert. Vom Gymi zur Realschule, zur Hauptschule. Und es ist aus meiner Sicht nichts Schlimmes, wenn du in einer anderen Schule bist. Aber für die war das wirklich ein Abstieg, ein ganz harter Abstieg. Und auch ein Zeichen, dass sie eigentlich dadurch, dass sie sie haben versagt durch das Sitzenbleiben in ihrer Wahrnehmung. Und deswegen sind sie Versager in ihrer Wahrnehmung. Und dementsprechend finde ich das eigentlich schon geil, wie du mit der ganzen Sache umgegangen bist. Weil viele, denke ich mal, machen das so nicht oder können das so nicht.
War auf jeden
eine
Fall
Erfolgsgeschichte.
Ein wichtiger Scheidepunkt in meinem Leben.
Cool. Also ohne Witz, okay. Richtig cool.
Ich bin gespannt auf deinen nächsten Punkt.
Ja, jetzt wird's wieder. Mein nächster Punkt hat mit Wasser zu tun. Ich habe vor einigen Wochen begonnen, die Wim Hof-Methode anzuwenden. Wim Hof ist der Iceman. Ja, der Typ, was macht der? Der ist jetzt mittlerweile Anfang 60, hat mit 50 oben ohne einen Marathon absolviert. Ich glaube, in der Nähe des Nordpolarkreises. Der nimmt regelmäßig Eisbäder, ist schon mehrfach lange Strecken unter Eisdecken getaucht. Ach, der macht nur so verrückten Kram. Der macht ganz viel mit Atemtechniken seit vielen, vielen Jahren. Und er macht eben diese Kältebehandlungen. Und sein Ziel ist es zu sagen, es muss nicht jeder so krass sein wie ich, aber man kann viel machen mit seinem Körper. Dazu braucht es zwei Dinge im Wesentlichen. Natürlich auch mit ein bisschen Knowledge. Erstens Kälte, idealerweise in Form von Wasser. Und zweitens Atmen. Und ja, seit einigen Wochen mache ich diese Methode, die unter anderem dir vorschreibt, dich jeden Tag von Woche zu Woche immer länger kalt zu duschen. Und ab Woche 2 bist du in der Phase, in der du auch zu Beginn dich erstmal kalt duschst. Das ist geil. Gerade bin ich bei Woche 3, da fängst du an, dich eine Minute
kalt, am Stück sehr kalt. Kalt heißt wirklich ganz kalt, also ganz blau.
Bis der Hahn hinten fast ausgehebelt wird. Also ja, das ist schon fast violett, ja. Mittlerweile Woche 3 bin ich, da bist du dabei, dich eine Minute lang erstmal ganz kalt zu duschen. Also wirklich von 0 auf 100. Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche gibt es dann noch ein bisschen mehr in dieser Challenge. Aber nächste Woche beinhaltet auch einen Tag, an dem du 10 Minuten am Stück kalt duschen sollst.
Okay. Ich weiß, also was du denkst. Was ich so. Nee, also ich liebe ja auch, ich liebe auch solche Challenges und ich denke mir oft, boah, jetzt abhärten, komm, mach mal hier ein bisschen mehr kalte Dusche zwischenrein. Und dann denke ich mir immer, nee, für mich ist das Duschen so wirklich aktiv Entspannung auf den Muskeln, weil ich ja auch fast jeden Tag Sport mache und so weiter. Und deswegen mache ich die Dusche auch nicht nur warm, sondern heiß, weil ich das einfach geil finde. Warum bringt dich das jetzt weiter, wenn du sagst, okay, ich dusche wirklich systematisch kalt?
Wim Hof beschreibt in seinem Buch Nie wieder krank, so ein bisschen der Autor, der mit ihm das geschrieben hat, das Buch, der beschreibt die biologischen und biochemischen Prozesse und die beschreibt er in einem Kapitel sehr ausführlich. Und da bekommt man das Verständnis, was bei dieser Atemtechnik passiert mit deinem Körper und was mit dem durch das kalte Duschen mit deinem Körper passiert. Und das Fazit ist, du kannst nachweislich bei Kältebehandlungen, bei diversen chronischen Erkrankungen, dem Medikamentenbedarf, die Krankheitsrate und so weiter, wie gesagt, also in Feldstudien, wirklich stark senken. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe seine Methode probiert, als ich Krebs hatte, und es hat mir sehr geholfen und nachweislich geholfen. Und mir haben teilweise diese typischen nach Protokoll vorgeschriebenen Behandlungen nicht geholfen, aber das hat mir geholfen. Diese Aussagen haben übrigens dazu geführt, dass Leute ihn richtig fertig gemacht haben, weil sie gesagt haben, Junge, du behauptest also, dass du Krebs sein kannst mit ein bisschen kalt duschen. Das hat er nie gesagt. Andere Leute haben gesagt, dass sie seine Methode ausprobiert haben und diese Methode klinischen Methoden vorgezogen haben. Letzten Endes kann man sagen, es tut gut. Es kann nicht schlecht sein an sich, denke ich. Ich merke, es fühlt sich gut an. Ich bekomme einen anderen Bezug zum Thema Kälte. Und ja, die Fakten werden dir einfach mal wirklich ganz, ganz fein, kleinlichst beschrieben in dem Buch. Also ich merke einfach, ich brauche nicht 20 Superfoods im Kühlschrank oder sonst wo im Schrank. ich muss nicht diese und jene Pille schlucken den ganzen Tag, damit ich irgendwie das meiste aus mir raushole. Ein bisschen ruhig atmen und einmal kalt duschen am Tag kann das schon sehr viel bewirken. Und kalt Wasser und Atemluft, das kann sich jeder leisten.
Also eine physische und psychische Stärkung, finde ich geil. Okay, den nächsten Punkt, den probiere ich mal ein bisschen kürzer zu machen. Wir schreiben das Jahr 2012. Ich war mitten in meinem Studium und hatte Lust auf so ein bisschen Ausland. Wollte entweder ein Auslandssemester machen oder ein Praktikum im Ausland und habe mich dann über einen Chemiekonzern beworben in Taiwan. Die Stelle hätte mir sehr gut gefallen, war mega geil. Bin dann auch ziemlich weit gekommen in diesen Bewerbungsprozess und es war eigentlich schon so die Aussage, jawohl, das klappt schon, das bekommen wir hin und die haben auch schon über, wir haben auch schon über Details geredet, wie das vor Ort läuft, mit der Wohnung und so weiter. Und ein paar Tage später kam dann der Anruf, da hieß es, ja, André, das wird nichts, die Stelle wurde jetzt kurzerhand gestrichen, aber wir können dir was ganz Tolles anderes anbieten. Und es war einfach der größte Scheiß, wirklich irgendwie. Ich sage jetzt nicht, was es ist, weil also aus meiner Perspektive war es auf jeden Fall eine Tätigkeit, die ich auf gar keinen Fall machen wollte. Und ich habe dann abgesagt und war total niedergeschlagen, weil ja, im Grunde genommen waren alle Fristen für sowas dann schon abgelaufen und ich hätte das nicht mehr gut unterbringen können. Und ich habe dann noch eine Chance gesehen und zwar habe ich gemerkt, hey, in Barcelona läuft noch 3 Tage die Bewerbungsfrist für ein Erasmus-Auslandssemester und ich habe dann, ich saß damals im Garten bei meinen Eltern und habe mich dann entschlossen, Alter, da bewirbst du dich jetzt. Und da muss man dann erst zu einem Professor, weil es nicht in der Uni und ich bin dann am nächsten Tag direkt zu dem hin, einen Termin gemacht und habe gesagt, hey, wir müssen das ganz schnell machen. Ich will unbedingt ins Ausland. Ich kann hier nach Barcelona. Finde ich eine geile Stadt. Ich möchte da unbedingt hin. Er sagte, ja, können Sie Spanisch? Und dann sage ich, nee, ich kann kein Spanisch. Ja, haben Sie da irgendwie schon was, Kontakte oder eine Wohnung? Und sage ich, nee, ich habe gar nichts. Und ja, kurzum. Mit 2 zugedrückten Augen hat er dann doch gesagt, ja, okay, er wagt das Experiment. Und ja, das hat dann geklappt. Ich bin nach Spanien geflogen, nach Barcelona, habe keine Wohnung gehabt, gar nichts, mich nicht vorbereitet, weil es einfach zeitlich auch nicht ging. Und habe dann im Hostel gewohnt und dann hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Und es war eine wunderbare Geschichte, mein lieber Patrick, weil wir wohnen Nachbarn. Und
toll, oder?
Was bringt mich da weiter? Ja, also das kann man so oder so
sehen. Vor allem, wie bringt mich das weiter?
Ich habe dir im Mercadona, in unserem Supermarkt, der genau zwischen unseren beiden Haustüren lag, habe ich dir gezeigt, dass es von Steinburg 24 Bierdosen für 10 Euro gibt.
Ja, ich weiß. Du hast mir auch das Angeln beigebracht, das Angeln für Vegetarier.
Ah, da machen wir eine extra Folge draus.
Machen die extra Folge.
Was lernt man da draus? Ich glaube, das Leben schubst einen immer wieder in so Situationen. Das merkt man jetzt auch in der Corona-Krise, wo man wirklich nicht weiß, wie man das Problem eigentlich lösen soll. Aber was habe ich daraus gelernt? Einfach sich trauen, was zu tun. Auch wenn man auf dem Blatt Papier die Voraussetzungen dazu auf jeden Fall nicht erfüllt. Und das war echt eine der tollsten Geschichten meines Lebens, ja.
Nummer 3 bei mir ist die Morgenroutine. Morgenroutine ist etwas, was von vielen Menschen erzählt wird. Mach das wichtig, geil und so weiter und so weiter. Es gibt auch sehr, sehr inspirierende Menschen, die ganz tolle Vorschläge haben, wie eine Morgenroutine auszusehen hat. Und ich habe da mal das eine oder andere probiert, bin daran kläglichst gescheitert, bis ich für mich herausgefunden habe, dass ich mir eine Morgenroutine aufbauen werde, die Stück für Stück für Stück sich entwickeln wird. Ich fange an mit einer ganz einfachen Sache. Ich stehe auf und mache eine ganz kleine Sache, egal was das ist. Da, bei mir war das, was war denn das? Ich glaube, immer sofort die Balkontür aufreißen und erstmal so 2 Minuten sich bewegen. Wir haben beim CrossFit bestimmte Aufwärmrituale und davon mache ich mal so die ersten 2, 3 Übungen. Einfach damit ich mich sofort bewegt habe und ein bisschen frische Luft abbekomme. Auch wenn ich noch total verschlafen aussehe und gar keinen Bock drauf habe. Das hat geklappt und dann kam so der Hunger auf mehr und mittlerweile geht meine Morgenroutine knapp 90 Minuten. Das ist eine Mischung aus Me-Time, eine Mischung aus Bewegung, aus Sport.
Was, 90 Minuten?
Und aus Atmen. Ja, klar.
Davon habe ich bei unserem Ausflug nichts gesehen.
Da hatte ich die noch nicht.
Ach so, okay.
Die habe ich wirklich jetzt erst danach in dieser Form entwickelt. Ja, also ich habe da wirklich Stück für Stück geschaut, was taugt mir. Wenn mir was nicht getaugt hat, dann habe ich das wieder rausgestrichen. Ja, mittlerweile sind das, wie gesagt, knapp 90 Minuten, wobei ich das auch auf eine Viertelstunde kappen kann. Ich habe so zwei, drei, ich sag mal, Bausteine, die jeweils aus einzelnen Elementen bestehen. Und das, also mir taugt das einfach. Ich merke, ich habe meine Me-Time in der Früh, ich habe meine Bewegung, ich habe mein Atmen. Ja, und ich merke auch, dass ich danach komplett anders in den Tag starte. Komplett frisch und voller Tatendrang und mit dem Wissen, ich habe mir heute für mich schon Zeit genommen. Und ich kann es echt jedem empfehlen, einfach eine Morgenroutine auszuprobieren. Und am besten fängt man an mit dem einfachsten, kleinsten Ding. Und das kann sein, wie es der eine Marine damals erzählt hatte in dem Vortrag, make your bed. Also mach dein Bett gleich. Warum? Wenn du aufstehst und sofort dein Bett machst, hast du schon eine Sache erledigt. Und dieses Gefühl, schon was geschafft zu haben, direkt nach dem Aufstehen, das kann dir keiner mehr nehmen.
Also das dieses Gefühl von oh, Feierabend.
Ja genau, Feierabend hast du geschafft, kannst dich gleich wieder hinlegen.
Also ich finde es sehr geil, weil wir beide sind, glaube ich, so von der Veranlagung her eher die Spätaufsteher. Also es gibt ja Lerchen und Eulen und wir sind, glaube ich, in dem Fall eher so die Eulen, weil ja, wir kommen morgens, glaube ich, beide nicht so gut in die Gänge und so eine Morgenroutine, die hilft da einfach unheimlich. Und ich habe lang auch gesucht, was ich eigentlich morgens mache und bin mittlerweile zu dem Entschluss gekommen. Ich mache jeden Morgen einen Tabata, also eine Trainingsform, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Und es geht immer 4 Minuten lang in Summe. Und ich mache hier. Warum lachst du denn?
Ich stelle mir das gerade so vor: 20 Sekunden im Bett hin und her wälzen und 10 Sekunden laut so.
Das ist so ähnlich. Nee, bei mir sind es Squats, also Kniebeugen. Ich mache Kniebeugen 20 Sekunden lang, 10 Sekunden Pause und so weiter. Und ja, ich find's mega geil. So eine Morgenroutine heißt wirklich auch. Natürlich, es kommt auf euren Typ an, aber es kann auch heißen, wirklich seine Komfortzone zu verlassen. Jo, letzter Punkt. Es geht wieder um das Thema Sport. Ich glaube, viele von unseren Zuhörern sind Leute, die Reisen lieben und Outdoor-Aktivitäten. Für mich ist Sport einfach was mega Geiles. Ein Tag ohne Sport ist ein Scheißtag, finde ich. Und immer wieder neue Herausforderungen zu suchen, finde ich einfach mega geil. Also sei es mal, irgendwann mal einen Halbmarathon zu laufen, und dann einen Marathon und dann einen Ultramarathon und was weiß ich. Also wenn man sich da immer ein bisschen weiterentwickelt, finde ich, dass es einen unheimlich weiterbringt, seine Schmerzgrenze, seine körperliche auch zu überwinden. Und eine Sache habe ich mal gemacht, das ist quasi jetzt mittlerweile schon öfter, und zwar an einem sogenannten 24-Stunden-Hindernislauf teilzunehmen. Das muss man sich so vorstellen, man hat ein Team aus 4 Personen in der Regel und einer läuft immer eine Runde ab auf dieser Runde, so ungefähr 2-3 Kilometer lang, sind dann verschiedene Hindernisse und man läuft wirklich 24 Stunden durch. Und das Tolle ist, es ist ein Mega-Team-Event, weil der Erste läuft, kann dann irgendwann nicht mehr, dann läuft der Zweite und man muss wirklich zusammenhalten, sich absprechen und einfach gemeinsam dann auch eine Strategie finden, wie man seine begrenzte Energie in den 24 Stunden am besten einsetzen kann, um wirklich möglichst viele Kilometer zu schaffen. Weil daran wird man dann am Ende auch gerankt bzw. gewertet. Und für mich war das eine unheimliche Challenge, dann auch nachts bei -1-2 Grad in diese Wassergruben zu hüpfen, eine Stunde am Stück zu laufen, durch einen Fluss zu robben und dann wieder weiter. Und es war einfach mega geil und es hat mir einfach gezeigt, ey, Hammer, die körperlichen Grenzen, die lassen sich einfach immer, immer noch weiter ausdehnen. Und es war einfach eine coole Erfahrung, wo ich sage, ey, das hat mich wirklich weitergebracht. Jo, Frühstopp. Ja, was bleibt jetzt noch? Wir haben noch in der Form noch keine Leckerlis, aber mir fällt jetzt eigentlich auch nur ein Zitat ein, das ich euch gern mit auf den Weg geben würde. Und das würde ich auch gern unkommentiert stehen lassen, Patrick, dann. Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone. Finde ich sehr, ich finde es einfach sehr vielsagend. Also mir bedeutet das Zitat wirklich sehr viel.
Jo. Cool. Ich habe auch nur ein Zitat an dieser Stelle. Und zwar, perfect is the enemy of good. Sprich, perfekt ist der Feind von gut. Von Casey Neistat. Ich glaube, dass unsere beiden Zitate sich sehr gut aneinander reinlassen, um jemandem so ein bisschen einen Pfad für solche Sachen, für solche Challenges aufzuzeigen. Um zu sagen, hör zu, du musst aus deiner Komfortzone rauskommen, wenn du wirklich mal was Geiles machen möchtest, um dich weiterzubringen. Und wenn du es dann machst, dann verzettel dich nicht, versuch nicht sofort alles perfekt hinzubekommen, sondern mach das einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann kann das auch sich immer weiterentwickeln.
Mega. Ich fühl mich gerade voll in der Komfortzone, voll zufrieden. Und da bleibe ich jetzt auch noch ein bisschen. Leg mich in die
Sonne. Du meinst bei den drei Rammelkäfern?
Ja, ach du, das sind mittlerweile mehrere hier geworden. Eine komplette Schar, die gerade irgendwie versucht, den Fortbestand ihrer Art zu sichern.
Weißt du eigentlich, dass dies die erste Folge sein wird, die ich als explicit taggen werde? Zum einen wegen der von dir sehr gut beschriebenen Käferorgie und zum anderen haben wir, glaube ich, dieses Mal einige Kraftausdrücke verwendet. Und da werden wir gebeten, das bitte als explicit zu taggen. Das werden wir auch machen. Ja gut, aber was soll's? Ich find's cool. Vielleicht hören das dann mehr Leute an, weil sie denken, jetzt kommt dann total der versaute Kram.
Mal gucken. Aber ihr lernt uns noch kennen. Wir werden noch unsere Komfortzone erweitern. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen tollen restlichen Tag und hoffe, dass ihr heute vielleicht schon irgendwann auch eure Komfortzone verlassen könnt.
Bis dann, macht's gut.